Ach ja, wie schön. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Ich freue mich, dass wir es alle hierher geschafft haben, auch in diesem neuen Jahr, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern können und auf das vorausschauen können, was uns erwartet im Jahr 2023. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig motiviert. Ich habe voll Bock auf dieses kommende Jahr, was vor uns liegt. Vielleicht liegt das auch mitunter an der Gebetswoche, die wir hatten. Vielleicht können wir mal ganz kurz ein Handzeichen geben. Wer von euch war alles bei der Gebetswoche dabei letzte Woche? Ja, richtig stark. So viele Hände gehen hoch. Genau, wir hatten letzte Woche unsere Gebetswoche und das war eine so starke Zeit. Auch für mich persönlich. Ich durfte in dieser Zeit unglaublich auftanken. Ich durfte Gott begegnen. Ich habe ja einen tiefen Frieden von ihm bekommen und ganz viel Freude. Freude einerseits über diese Gemeinde hier, Freude natürlich über ihn als unseren großen Gott. Und Freude auf das, was Gott mit uns tun wird in diesem Jahr 2023. Und von daher, ich bin richtig motiviert. Also von mir aus kann es gleich losgehen. Richtig cool. Ach ja, irgendwie ist es schon lustig. Ich habe mir dann auch nochmal so Gedanken darüber gemacht. Wenn man das so sieht, eigentlich ist ja nicht wirklich was passiert. Also wenn man das so ganz nüchtern betrachtet, wenn wir jetzt das Datum aufschreiben, anstelle hinten eine 2 zu machen, machen wir jetzt eine 3. Es gab einen Tageswechsel vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Ist irgendwie nichts so Besonderes, so, ne? Aber trotzdem irgendwie dieses Setting, in dem wir uns jetzt gerade befinden, diese ersten Januarwochen, ist, finde ich, immer so eine besondere Zeit im Jahr. Das liegt wahrscheinlich auch an Weihnachten. Weihnachten ist ja so eine super turbulente Zeit. Es ist richtig viel los. Man ist viel mit der Familie zusammen, viel mit den Freunden zusammen. Und wenn es euch gut geht, so wie mir, dann habt ihr sogar frei gehabt zwischen Weihnachten und Silvester. Und von daher richtig lange freie Zeit. Und jetzt sind dann diese ersten Januarwochen und wir rutschen so langsam wieder in den Alltag rein. Und dann geht es mir so, dass ich mir dann viele Gedanken mache über die Dinge, wie ich sie mache und das so ein bisschen hinterfrage, ein bisschen reflektiere und ja, einfach gucke, okay, was kommt so dieses neue Jahr, was erwartet mich da? Und das hat wahrscheinlich ein bisschen Einfluss gefunden auch in die Predigt heute, denn heute in der Predigt möchte ich so ein bisschen reflektieren, wer wir als Gemeinde sind, noch genauer gesagt, was unsere Vision ist. Genau, unsere Gemeindevision, kann noch mal ganz kurz jemand die sagen, was ist die Gemeindevision, die wir haben? Genau, Salz sein, Licht sein. Dankeschön, Karin, mit ganz viel Freude auf jeden Fall. Salz sein, Licht sein, das ist unsere Vision, die wir haben. Und die kommt von keinem anderen als unserem Herrn Jesus selbst. Er hat uns das in der Bergpredigt gegeben als Aufforderung, dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt. Und das ist ein cooler Auftrag und über diesen Auftrag würde ich gerne predigen. Aber das Thema ist viel zu umfangreich, als dass ich über beide Aspekte predigen kann. Und jetzt stehe ich vor der Wahl. Entweder kann ich mich entscheiden über Salz zu predigen. Salz, das wird in der Küche gebraucht, zum Kochen, ist wichtig, also so ein gut gesalzenes Essen ist auf jeden Fall ganz nett. Oder ich könnte über Licht predigen. Licht, eine elektromagnetische Welle, die mit der schnellsten Geschwindigkeit sich ausbreitet, die unser Universum überhaupt zulässt. Dann finde ich, dann klingt Licht schon cooler. Und ich habe mich für Licht entschieden, aber nicht aus dem Grund, das war jetzt nur so ein bisschen den Spaß. Ich habe mich für Licht entschieden, weil ich tatsächlich vorher gebetet habe und gesagt habe, Gott, zeig mir, was du der Gemeinde heute weitergeben möchtest, was wir lernen sollen. Und mir sind immer mehr Stellen in den Sinn gekommen, wo es um das Thema Licht ging. Und jetzt im Nachhinein erkenne ich habe mich da auch schon die letzten Wochen viel mit beschäftigt. Und jetzt passt das zusätzlich auch noch so gut zu unserer Gemeindevision. Deswegen glaube ich, Licht sein, das ist genau das Thema, von dem wir heute hören sollen. Und deswegen wollen wir über dieses Thema sprechen. Genau, Licht sein, das ist an sich auch schon ein riesengroßes Thema. Und letztendlich ist die gesamte Bibel davon voll. Als Jesus das einführt, dieses Konzept von Salz sein und Licht sein, ist das definitiv nicht das erste Mal, dass die Zuhörer davon gehört haben. Wir lesen vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel in den meisten Büchern von diesem Konzept Licht und Licht sein. Und deswegen stehe ich jetzt als Prediger heute vor der Herausforderung, dass es ganz viele Bibelstellen gibt, über die ich jetzt predigen könnte. Und ich musste wirklich in meiner Vorbereitung, das war die größte Arbeit, das so ein bisschen alles zusammenzupacken, zu komprimieren, dass wir hier auf den Punkt heute kommen. Und wir werden uns jetzt einige Bibelstellen angucken und all diese Bibelstellen, die führen dann hin zu unserem eigentlichen Bibeltext und sie sollen uns nochmal so eine neue Wertschätzung dafür geben, was es überhaupt bedeutet, Licht zu sein. Und die Bibelstellen, die wir jetzt davor haben, das baut das Ganze so ein bisschen auf. Genau, so, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der ganze Spaß, den ich hier vorbereitet habe, auch funktioniert. Genau, also ich habe ja gesagt, Licht sein, das finden wir vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel. Im ersten Buch der Bibel, wo finden wir es? Gott sprach, es werde Licht und Es wurde Licht. Ey, richtig cool, hat funktioniert. Genau, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. 1. Mose 1, Vers 3. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wie hat Gott das Licht geschaffen? Wenn wir das so physikalisch uns angucken, dann merken wir, okay, Licht kommt in unserem Universum meistens von irgendwelchen Sternen. Auch die Sonne ist ja ein Stern. Und jetzt würde man denken, am ersten Tag, da hat Gott Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich hat Gott Sonne, Mond und Sterne erst am vierten Tag geschaffen. Am ersten Tag kam das Licht, am zweiten Tag trennte er Himmel und Erde voneinander, am dritten Tag trennte er Land- und Wassermassen voneinander, die ganzen Pflanzen kamen. Und erst am vierten Tag kommen Sonne, Mond und Sterne dazu. Und das ist ein kleines Detail, aber eine wichtige Beobachtung, dass Licht kein natürliches Phänomen ist dieser Welt, sondern Licht ist viel, viel mehr eine Eigenschaft Gottes. Licht steht für seine Herrlichkeit. Und genau das finden wir auch wieder im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Dort wird uns erzählt von einer Stadt, einer zukünftigen Stadt. Und Gott selbst wird in dieser Stadt wohnen, unter den Menschen. Und diese Stadt, die wird weder Sonne, Mond noch Sterne brauchen, sondern Gottes Herrlichkeit wird diese Stadt erfüllen und wird das Licht sein dieser Stadt. Und das ist das neue Jerusalem, dort, wo Gottes Braut eines Tages mit ihm wohnen wird. Die Frauen haben sich, glaube ich, auch bei der Frauenfreizeit ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Ist auf jeden Fall ein super faszinierendes Thema. Aber auch an dieser Stelle in der Offenbarung ist das nicht das erste Mal, dass in der Bibel von einer solchen Stadt erzählt wird. Schon hunderte Jahre im Voraus gab der Prophet Jesaja eine Prophetie ab, die fast wortwörtlich genauso klingt wie das, was wir in der Offenbarung lesen. Und jetzt merkt ihr, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her. Ja, wir haben angefangen mit der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Dann sind wir zur Offenbarung gegangen. Jetzt sind wir bei Jesaja, so in der Mitte der Bibel. Letztendlich, die gesamte Bibel ist voll von diesem Konzept Licht und Lichtsein. Und hier in Jesaja 60 finden wir einige Beschreibungen dieser zukünftigen Stadt. Und ich habe euch die ersten drei Verse mal rausgesucht, weil das ganz entscheidende Verse sind. Und die würde ich auch gerne mit euch lesen. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ja, das ist eine Wahnsinnsprophetie an dieser Stelle. Wir haben gerade zuvor noch von Jesaja gehört, welches Dunkel letztendlich das Volk Israel umgibt, die Nation um das Volk Israel herum und alles ist dunkel und finster. Und jetzt kommt auf einmal diese Prophetie von dieser herrlichen Stadt, wo Gott selbst wohnen wird, die eine Stadt des Lichts sein soll, wo die Herrlichkeit des Herrn ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, okay, wie soll das Ganze funktionieren? Wir wissen den Plan Gottes, wir wissen, wo es eines Tages hingehen wird in Zukunft, was Gott sich wünscht. Er wünscht sich tiefe Gemeinschaft mit uns in dieser zukünftigen Stadt, in dem neuen Jerusalem. Aber wie kann das sein, eine Menschheit, die voller Dunkelheit ist, die in Finsternis lebt, wie wird Gott das jetzt in den Weg leiten? Wie kann das funktionieren? Und das erste Mal, wo mir in der Bibel aufgefallen ist, dass eine Person anfängt zu leuchten, also wortwörtlich zu leuchten, ist in der Geschichte von Mose. Mose kommt vom Berg hinab, hat die Gesetze, das Gebot, was Gott ihm gegeben hat für die Israeliten. Und wir lesen, dass sein Gesicht anfängt zu leuchten. Das können wir nachlesen in 2. Mose Kapitel 34. Sein Gesicht leuchtet, es strahlt von der Herrlichkeit Gottes, von der er einen Teil gesehen hat zuvor. Und die Leute, die das sehen, die bekommen Angst, die laufen weg, die haben richtig Schiss. Die denken, er ist radioaktiv verstrahlt oder was auch immer. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch leuchtet. Und Mose sagt, fürchtet euch nicht, und er holt sie zu sich ran und gibt ihnen die Worte Gottes weiter, die Gott ihm gesagt hat. Und dann passiert etwas Interessantes. Mose fängt nämlich an, danach sein Gesicht zu verschleiern. Er verhüllt sein Gesicht. Und dieser Prozess, der wiederholt sich dann einige Male. Mose geht dann wieder in Gottes Gegenwart, in seine Herrlichkeit, bekommt neue Anweisungen für das Volk Israel, gibt das weiter, enthüllt sein Gesicht, die Leute sehen wieder den Glanz, der in seinem Gesicht ist, und nachdem er gesprochen hat, verhüllt er sein Gesicht wieder. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und die Frage ist, wieso macht er das? Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen so ein komisches Verhalten. Wieso passiert das? Und die Antwort auf diese Frage bekommen wir im 2. Korintherbrief, in dem 3. Kapitel. Das ist das Kapitel, was vor dem Bibeltext steht, den wir heute durchlesen werden. Und das baut das nochmal so ein bisschen auf. Dort erklärt der Apostel Paulus nämlich, dass Mose sein Gesicht verschleiert hat, weil er wusste, dass die Herrlichkeit, dass dieser Glanz in seinem Gesicht wieder weggehen würde. Und die Leute, die würden das sehen, dass er sein Gesicht aufhört zu leuchten. Und deshalb wollte er ihnen das nicht zeigen. Aber der Punkt, den der Apostel Paulus dann macht in dem 2. Korintherbrief Kapitel 3 ist, er sagt, wenn schon das Gesetz so eine Herrlichkeit hatte, dass Moses Gesicht anfing zu leuchten, wie viel mehr Herrlichkeit ist dann in uns sichtbar, die wir den Heiligen Geist in uns haben? Wie haben diese beiden Ereignisse jetzt miteinander zu tun? Einerseits haben wir das Gesetz, andererseits haben wir den Heiligen Geist. Ganz einfach, diese beiden Ereignisse haben eine klare Parallele. Wenn wir uns die Geschichte angucken des Volks Israel, als sie das allererste Mal die Gebote bekommen haben, mussten an dem Tag, so steht es geschrieben, 3000 Männer sterben. Das Gesetz bringt den Tod, weil es offenbart uns unsere Übertretung, es offenbart uns die Finsternis in unserem Herzen und die Konsequenz für diese Finsternis ist immer der Tod. Gleichzeitig haben wir das Pfingstfest, was wir als Christen feiern. Und zu dem Zeitpunkt in Jerusalem, als das Pfingstfest stattfand, war das nicht das allererste Mal, dass Pfingsten gefeiert wurde. Die Juden, die gläubigen Juden, die feierten das Pfingstfest jedes Jahr als Andenken genau an diese Situation, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hatte. Und das war eins ihrer wichtigsten Feste und deswegen kamen sie zusammen von überall her nach Jerusalem und feierten dort dieses Pfingstfest. Doch dann auf einmal passiert was Unglaubliches, genau an diesem Pfingstfest fallen auf einmal Feuerflammen vom Himmel. Der Heilige Geist fällt auf die Apostel herab und die Apostel fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Die Leute, die dort sind, verstehen das in ihrer eigenen Muttersprache und die Apostel verkündigen das Evangelium. Sie verkünden, dass Jesus Christus der Herr ist, der gekommen ist und für ihre Schuld gestorben ist und dass sie umkehren können und zu ihm kommen können, Vergebung für ihre Schuld bekommen. Und wir lesen, dass an dem Tag 3000 Menschen zu Leben kommen. Die Gemeinde entsteht, die Menschen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da ist die Parallele. Das Gesetz bringt den Tod für 3000 Menschen, der Heilige Geist, Pfingsten, die Gemeinde bringt das Leben für 3000 Menschen. Wir können ruhig das von Jesaja hier die ganze Zeit dran lassen, die Folie, wenn ihr die nochmal aufruft. Genau, dass wir das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Denn für mich ist das, was an Pfingsten passiert ist, der erste Anteil der Erfüllung von dieser Prophetie. Die Prophetie ist jetzt auf keinen Fall komplett erfüllt. Wir sind noch nicht im Himmel bei Gott. Das ist, wo es eines Tages hingeht. Aber für mich ist das schon ein erster Teil, der erfüllt wird in diesem Pfingstfest. Denn wir sehen, dass Menschen von überall her gekommen sind und dass sie erleuchtet wurden von Gott, wie diese Feuerflammen, die wirklich wortwörtlich Licht waren. Und das war erst der Auftakt. Und ich sehe die Gemeinde als einen Anteil an dieser zukünftigen Stadt des himmlischen Jerusalems. Von daher sehe ich da einen Teil dieser Prophetie schon erfüllt. Und jetzt sind wir gespannt, was kommt, wie sieht es aus. Also was wir jetzt gelernt haben, wir dürfen als Gemeinde Licht sein. Und das ist ein Riesenprivileg, das ist nicht einfach irgendetwas. Die Frage, die sich jetzt nur stellt, ist, was bedeutet das überhaupt, Licht zu sein? Und ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns den Bibeltext angucken. Der steht in 2. Korinther Kapitel 4. Und den würde ich jetzt gleich gerne gemeinsam mit euch lesen. Und ich will tatsächlich das gesamte Kapitel 4 lesen. Da geht es wirklich so ein bisschen darum, was heißt das jetzt überhaupt, Licht zu sein? Und ich habe das unterteilt in 3 Abschnitte. Und nach jedem Abschnitt werde ich einmal so ganz kurz innehalten, gucken, was lesen wir in diesem Abschnitt, was können wir daraus mitnehmen. Genau, deswegen lese ich jetzt 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 1. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen an. Wenn das Evangelium, das wir verkündigen, trotzdem wie eine Decke verhüllt ist, dann ist es bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur seine Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, das haben wir heute schon gelesen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Genau, so viel zu dem ersten Abschnitt. Was lernen wir jetzt in diesem Abschnitt? Einerseits wiederholt sich nochmal das, was wir eben gerade schon gesehen haben. Wir als Gemeinde, wir dürfen Licht sein in dieser Welt. Wir dürfen wie so ein Spiegel sein von Gottes Herrlichkeit, den wir spiegeln dürfen in diese finstere Welt hinaus. Das wussten wir jetzt schon. Der Punkt ist, was bedeutet es, Licht zu sein? Das, was ich aus diesem Abschnitt hervorheben möchte, Licht sein bedeutet zu dienen. Das ist der Grund, warum wir Licht sind, damit wir dienen können, wie ein Leuchtturm, der dient, damit in der Nacht auch die Schiffe navigieren können in der Finsternis. Licht sein bedeutet zu dienen. Das ist der Grund, warum wir Licht sind in dieser Welt. Und wie sieht jetzt dieser Dienst aus? Dieser Dienst ist Licht inmitten der Finsternis und wir werden von Menschen umgeben sein, die in der Finsternis sind. Aber der Apostel Paulus beschreibt das so gut. Er sagt, einige dieser Menschen, die in der Finsternis sind, die haben zusätzlich nochmal so eine Decke über dem Kopf. Und weil sie eben diese Decke über dem Kopf haben, können sie das Licht nicht sehen. Selbst wenn das Licht jetzt direkt neben ihnen wäre und ganz hell leuchten würde, so würden sie das Licht dennoch nicht erkennen, weil sie diese Decke über dem Kopf haben. Und sie werden anfangen, sich lustig zu machen über diejenigen, die das Licht verkündigen. Sie werden gegen sie vorgehen, mit Hass, mit Gewalt teilweise. Aber Paulus sagt das, er lässt sich davon nicht beirren. Er hält weiter fest an diesem Auftrag, den er bekommen hat. Er hält weiter fest daran, zu dienen. Und er hält auch fest an der Wahrheit. Er verfälscht die Wahrheit nicht, er verfälscht das Wort Gottes nicht, um Menschen zu gefallen, um sich besser dastehen zu lassen, sondern er verkündet einfach nur die frohe Botschaft, das Evangelium. Das ist der erste Punkt. Licht sein bedeutet, zu dienen, was auch passiert, wenn auch Leute um uns herum sind, die das nicht anerkennen wollen, die das nicht sehen wollen, nicht wahrhaben wollen. Licht sein bedeutet, zu dienen, unaufhaltsam. Ja, was für Herausforderungen auf uns zukommen können, das lesen wir jetzt in dem zweiten Abschnitt. Den Abschnitt, den habe ich schon mal vorgelesen in dem Thema, was ich bei der Jugend gehalten habe. Und damals war es nicht etwas, was ich rausgesucht habe, sondern tatsächlich, was uns von Open Doors weitergegeben wurde. Also von den verfolgten Christen unserer heutigen Zeit, die uns genau diese Verse weitergegeben haben, was ihr tagtägliches Leben beschreibt. Und da sehen wir, das, was Paulus hier schreibt im zweiten Korintherbrief, das ist nicht einfach irgendwas, was mal passiert ist in der Geschichte, sondern es ist auch heute noch tagtägliche Realität in unserer Welt. Genau, ab Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass auch wir am Leben von Jesu Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass uns an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam wird. Und in der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt und darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Denn wir wissen, der Jesus, der Herr, den der Herr von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird mit uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. In dem zweiten Abschnitt lesen wir, dass das Realität ist. Dieser zweite Vers, Finsternis umgibt die Erde, tiefes Dunkel die Völker. Paulus sagt, genau das erlebt er tagtäglich. Er ist tagtäglich dem Tod ausgesetzt, der Tod ist ihm präsent vor den Augen. Aber gleichzeitig sagt er auch, genauso wie er Anteil am Sterben Jesu hat, hat er auch Anteil am Leben Jesu. Jesus ist von den Toten auferstanden und Paulus hat die tiefe und feste Gewissheit, dass auch er eines Tages auferstehen wird von den Toten und mit Jesus auffahren wird in seine Herrlichkeit. Und das ist der Punkt, den wir aus diesem Abschnitt lernen. Licht sein bedeutet, in der Finsternis zu sein. Dort wird das Licht gebraucht, mitten in der Finsternis. Und manchmal ist es hart und manchmal sehen wir den Tod direkt vor den Augen. Aber das alles dient einem größeren Zweck. In dem letzten Satz sagt Paulus das nochmal so ganz klar. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das ist der Sinn dahinter. Damit immer mehr Menschen, die gefangen waren in der Finsternis, jetzt ins Licht kommen können, Gott begegnen können. Deswegen ist es so notwendig, dass Licht in der Finsternis ist und nicht Licht einfach nur für sich. Dass wir nicht einfach hier die Rollos runtermachen und hier für uns Licht sind und uns geht es gut und draußen ist alles finster. Es sollen immer mehr Menschen zu Gott kommen und der Lob, der Gott emporgeht, soll von Tag zu Tag größer werden. Und tatsächlich, das erleben wir auch in der heutigen Zeit. Immer mehr Menschen kommen zum Glauben und immer mehr Menschen werden errettet. Und das ist für mich eine super gute Botschaft und ich freue mich unglaublich darüber. Kommen wir jetzt zu dem dritten Abschnitt, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Ab Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, das von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Hier fasst Paulus das noch einmal so gut zusammen. Ja, die Finsternis ist real, sie umgibt uns tagtäglich. Ja, er erlebt das am eigenen Leib, dass der Tod da ist und präsent ist. Aber das ist nicht das, worauf er seine Augen richtet. Er richtet auf das, was unsere Augen noch nicht sehen können, auf das Unsichtbare, denn das ist das Ewige. Sein äußerlicher Körper wird Tag für Tag zerrissen, zerrieben und er geht immer mehr kaputt. Aber sein Geist wird Tag für Tag erneuert, weil es der Geist des ewigen Vaters ist. Und ich sehe darin eine klare Aufforderung an uns, dass wir es dem gleich tun. Der dritte Punkt für mich, was bedeutet Licht sein? Licht sein bedeutet, verbunden zu sein mit der Quelle. Ich weiß nicht, welches Bild euch jetzt besser passt. Man kann sich den Mond vorstellen, der nur leuchten kann, weil die Sonne den Mond anstrahlt. Oder wir können uns eine Glühbirne vorstellen, die nur leuchten kann, wenn sie in irgendeiner Form mit einer Quelle verbunden ist. Wie auch immer, Licht sein bedeutet, mit einer Quelle verbunden zu sein, mit der Quelle verbunden zu sein. Und das ist das, was Paulus sagt. Darauf möchte er sich ausrichten, Tag für Tag. Und darin sehe ich eine große Herausforderung für mich und für das kommende Jahr, was vor mir liegt, dass ich auch wirklich mit der Quelle verbunden bin, dass ich mein ganzes Denken darauf ausrichte. Paulus erzählt das hier im ganzen zweiten Korintherbrief, aber in Römer 12, Vers 2 bringt er das noch mehr auf den Punkt. Dort sagt er, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in der Art und Weise, wie ihr denkt, erneuert zu werden, dass ihr prüfen könnt, ob etwas von Gott kommt, ob es richtig ist, ob es gut ist und zum Ziel führt. Wir sollen nicht so nach den Maßstäben dieser Welt denken und handeln. Aber warum tun wir das so oft? Warum sagt er uns das? Das kommt nicht von alleine, sondern im Gegenteil, wir von uns aus, wir sind gesteuert, unser fleischlicher Mensch ist gesteuert durch das, was die Augen sehen, durch das, was die Hände fühlen, durch die Hormone, die irgendwie in unserem Körper sind. Und das versucht uns immer wieder zu bestimmen und immer wieder zurückzuziehen in diese Dunkelheit. Gleichzeitig haben wir in uns den Heiligen Geist, den Geist des Vaters, den Geist der Ewigkeit, unser Anteil an diesem himmlischen Jerusalem, den wir jetzt schon besitzen dürfen. Und die Frage ist, wem gebe ich mehr Gewicht? Gebe ich mehr Gewicht meinem Fleisch, das mich zurückzieht in die Finsternis, oder dem Geist des Lichts? Und das klingt jetzt erstmal so einfach. Man sagt, ja natürlich, ich will mich natürlich zum Licht hin ausrichten. Aber so oft passiert mir das, dass ich immer wieder abweiche von diesem Weg. Ich will euch ein Beispiel geben. In unserer Welt, gerade in der heutigen Zeit, ist Angst ein ganz großes Thema. Überall, wo man hinschaut, wird von Angst berichtet. Überall sind angsterfüllte Nachrichten. Egal, welche politische Partei ich mir jetzt aussuchen würde, jede Partei wirbt mit einem hauptsächlichen Mittel und das ist Angst. Angst zieht die Leute zu sich und manipuliert die Leute. Und so schnell passiert es mir, dass ich mich eins mache mit diesem Denken und auch angsterfüllt und hoffnungslos denke. Dass ich denke, unser Land ist so gottlos, es ist alles verloren. Dort ist so viel Finsternis und da sehe ich so viel Finsternis und ich fange an zu erzählen. Habt ihr gesehen, was da alles für schreckliche Dinge passieren? Unsere Welt ist so verloren, unser Land ist so verloren. Und ich mache die Finsternis groß in unserem Land und ich erzähle, was alles für finstere Dinge passieren. Und ich vergesse dabei, von dem Licht der Herrlichkeit Gottes zu erzählen. Und ich verpasse damit, das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkündigen. Einen anderen Punkt, wo ich das nochmal ganz klar machen möchte, was ich so erlebt habe jetzt in den letzten 2 Jahren, überall, wo ich hingeschaut habe, wurde immer eine Nachricht vermittelt, wir leben in einer Krisenzeit. Krise hier, Krise da, überall Krise, 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 Krise. Und wenn ich mir das anschaue, diese Welt anschaue, dann muss ich sagen, ja, das stimmt, diese Welt lebt in einer Krisenzeit. Überall sind Krisen um uns herum. Und auch der Apostel Paulus sagt das hier in diesem 2. Korintherbrief, Krisen sind da, sein fleischlicher Leib ist Tag für Tag dem Tod ausgeliefert. Aber das ist nicht das, worauf er sein Augenmerk richtet, sondern auf die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte meine Augen auf das richten, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, wir sind in einer Zeit der Gnade. In einer Zeit, wo die Tore dieses himmlischen Jerusalems offen stehen, mitten in der Finsternis. Leute können das Licht erkennen, sie können kommen zu dem Licht von überall her. Sie können dort Vergebung für ihre Schuld erfahren, sie können dort Heilung erfahren und Vergebung und Versöhnung mit dem ewigen Gott. Das klingt für mich nach Gnade, das ist die Gnadenzeit und das soll meine Perspektive auf dieses kommende Jahr 2023 sein, worauf ich mich ausrichten möchte. Und ich möchte mich verabschieden hier mit diesen Worten aus Jesaja. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen.